Das wünsche ich mir natürlich auch, dass ihr angesprochen werdet von dem, was ich euch gleich erzähle. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von einem rasenden Zuwachs an Wissen. Ich habe mir das als Lehrer auch immer gewünscht, dass das bei meinen Schülern auch deutlich messbar gewesen wäre. Aber so nach den Ferien regelmäßig hatte ich immer so einen Eindruck, viel ist da nicht hängen geblieben, was da so vorher durchgenommen. Aber es lag wahrscheinlich an mir. Man schätzt, dass sich zurzeit circa alle 10 Jahre das Faktenwissen verdoppelt. Unsere Welt hat sich nicht zuletzt durch die elektronischen Medien unglaublich verändert. Sie ist offener, transparenter geworden. Es ist kaum noch möglich, Dinge geheim zu halten. Irgendwann tauchen sie im Internet aus. Siehe WikiLeaks oder irgendwelche anderen Leaks, die es da so gibt. Diese Entwicklung ist teilweise beängstigend, finde ich, weil damit auch oft der Verlust von Persönlichkeitsrechten einhergeht, trotz Datenschutzgrundverordnung. Wie so oft bringt der technische Fortschritt Segen und Fluch zugleich. Das geschieht nicht zuletzt deshalb, weil es gleichzeitig eine unglaubliche Zerstörung von Werten und Normen gibt. Auch die letzten Tabus werden noch gebrochen. Noch vor 15 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Gaffer in einen Rettungswagen hinein fotografieren, um da einen Verletzten zu fotografieren und das ein paar Sekunden später im Internet ist. Wie bescheuert müssen wir eigentlich inzwischen sein, dass sowas dazugehört und fast jeden Tag irgendwas in der Zeitung steht? Das ist unglaublich. Viele Werte, die Menschen in meinem Alter als Kinder noch vermittelt bekamen, die gelten längst nicht mehr, sondern sind dem Oberwert der sogenannten individuellen Freiheit gewichen. Jeder verwirklicht sich selbst. Und wenn alle immer sich selbst verwirklichen und die stoßen aufeinander, was dabei rauskommt, sehen wir ja. Und diese individuelle Freiheit ist oftmals gekennzeichnet durch eine tatsächlich gnadenlose Beliebigkeit. Was mir persönlich als gut erscheint, was mir dient, das ist gut. Und es gibt ja genug politische Führer derzeit so rund um den Globus, die das zu ihrer Maxime gemacht haben. So wie sie die Welt sehen, ist es richtig, gibt nichts anderes. Und was da great again gemacht wird, das lasse ich mal so dahingestellt. Und alles andere, was mir nicht passt, lehne ich ab. Das mache ich einfach nicht. Verträge einhalten. Und das wird uns vorgemacht von oben runter. Und wir müssen uns doch nicht wundern, dass das bis in die kleinsten Schichten hinein seine Auswirkungen hat. Also, die Erosion der Werte, denke ich, ist etwas, was wir feststellen können. Dabei sind Werte und Normen doch für unser Leben als Menschen einfach unverzichtbar. Sie sollen helfen, dass das Miteinander wirklich funktioniert. Genau deshalb hat Gott seinem Volk Israel sehr früh Werte an die Hand gegeben. Wir kennen sie alle als die 10 Gebote. Es ist schon erstaunlich, mit wie wenig Worten in den 10 Geboten das Angebot zu gelingendem Leben formuliert ist. Und Jesus hat dem noch eine Spitze aufgesetzt, indem er erklärte, dass im Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe alle Gebote, das Gesetz und die Propheten zusammengefasst sind. Kein Christ käme auf die Idee, die 10 Gebote für ungültig zu erklären, wenngleich wir in unserer Gesellschaft das versteckt oder in den letzten Jahren ganz offen, bisweilen richtig marktschreierisch, schon lange getan haben, übrigens auch in den Kirchen. Stichwort Sexualmoral, Homosexualität, sexuelle Vielfalt, Umgang mit der Wahrheit, Fake News, also nichts, was in der Welt so schwanger ist, ist uns in den Gemeinden fremd. Müssen wir gar nicht meinen. Zumindest werden die Werte, wenn schon nicht abgelehnt oder umgedeutet, relativiert. Teilweise bis zur Unkenntlichkeit. Dadurch aber ihrer wegweisenden Funktion letztlich beraubt. Wir brauchen solche Gebote, Gesetze, Werte, Leitlinien. Ich denke, das wird jeder von uns hier unterschreiben. Und doch bergen solche Wertekataloge auch eine Gefahr. Wer die Geschichte Israels ein wenig kennt, der weiß, dass im Laufe der Jahrhunderte die Ausführungsbestimmungen zu den Geboten immer weiter verfeinert wurden. Das nahm teilweise ganz groteske Formen an. Wer schon einmal in Israel war, wird an vielen Stellen auch heute mit diesen Gesetzen konfrontiert, selbst in einem an sich weltlichen Staat. Warum? Weil die sehr einflussreichen orthodoxen Juden dies durchgedrückt haben. Also wir waren vor Jahren da in Israel, haben eine Rundreise gemacht und das auch in der Passahwoche. Da hätte sich kein Hotel einfallen lassen, an diesen Tagen normales Brot auf den Tisch zu bringen beim Frühstück. Da gab es ganz selbstverständlich die Matzen, diese sehr geschmackvollen Panzerplatten. Auch als internationale Gäste nichts. Da war ein großes Schild vom Oberrabbinat, dass die das verfügt haben, und da musste sich jeder Hotelier dran halten. Die hätten dem die Bude zugemacht, wenn der sich gewagt hätte, was anderes zu machen. Habt ihr schon mal Matzenpizza gegessen? Boah, da macht man null Diät. Gut. Also, Jesus hat diese Gesetzlichkeit bei der Begegnung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern oft scharf kritisiert. Warum hat er das getan? Jesus ging es bei den Begegnungen mit den Menschen darum, die Vaterliebe Gottes, seine unbedingte und vergebende Gnade zu bezeugen. Er zeigte ein weites Land, das es im Glauben einzunehmen gilt. Und das stand oft im schroffen Gegensatz zu der Lehre der frommen Führer des Volkes. Ihnen ging es vor allem um Abgrenzung. Ihnen ging es darum, einen immer feineren Kriterienkatalog zu entwickeln, anhand dessen ganz einfach zu unterscheiden war, du gehörst dazu und du nicht. Die zunehmende gesetzliche Fixierung auf äußerlich nachprüfbare Dinge wie Sabbatgebot, Beschneidung und Speisevorschriften erlaubte eine immer schärfere Grenzmarkierung. Man konnte an der kleinlichen Einhaltung der peniblen Vorschriften ganz schnell zwischen Insidern und Outsidern unterscheiden. Und Jesus, klar, wo der hingehört, der war Außenseiter. Er heilte am Sabbat. Das war Arbeit. Und die war am Sabbat verboten. Also gehörte er nicht zu den Frommen. So einfach war das. Je feinmaschiger das Vorschriftennetz geknüpft ist, desto leichter ist zu unterscheiden. Daumen hoch oder Daumen runter. Drinnen oder draußen. Dabei hat Jesus an keiner Stelle gegen das Gesetz polemisiert. Aber er hat der Gesetzlichkeit das neue Herz entgegengesetzt. Denken wir an die Begegnung mit Nikodemus. Wie schwer ist es diesem frommen und gesetzestreuen Mann gefallen, Jesu Anliegen wirklich zu verstehen, das Neugeborenwerden. Buchstabengetreues Einhalten der Gesetze bewirkt letztlich nur eine Pseudoveränderung. Neues Leben, neues Herz wird ersetzt durch ein überaus anstrengendes Abhaken von Vorschriften. Du darfst dies nicht und jenes nicht. Richtiger Glaube äußert sich so und so. Das tut ein Christ nicht. Jenes muss er aber genau so tun und nicht anders, sonst ist er gar kein Christ. Ich zähle extra keine konkreten Dinge auf, weil ich niemandem zu nahe treten will. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Es werden permanent Zäune gezogen, anstatt Menschen die saftige grüne Weide zu zeigen. Wenn wir aber als christliche Gemeinden grenzorientiert leben, wenn wir viel Energie darauf verwenden, anhand unserer Grenzmarkierungen nach Insidern und Outsidern zu unterscheiden, werden wir dem Auftrag Jesu nicht gerecht. Erkennungsmerkmal unserer Gemeinden dürfen deshalb nicht schön lackierte Grenzpfosten sein, sondern die Liebe zu Gott und den Menschen. Das heißt, wir müssen nicht grenzorientiert leben, sondern zentrumsorientiert. Das neue Leben in Christus erkennen Menschen nicht an unserer Gesetzes- oder Werttreue, sondern an unserer Liebe. Die Liebe ist das einzig tragfähige und überzeugende Erkennungsmerkmal der Christen. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr immer eure Grenzpfosten ordentlich in der Reihe habt. Hey, dass ihr Liebe habt untereinander. Ein christlicher Leiter, John Ortberg, hat einmal gesagt, Christen, die exklusiv, also andere ausschließend, selbstgerecht und selbstgefällig sind, sind das stärkste Argument gegen den christlichen Glauben. Ich möchte jetzt anhand von Bibelstellen aus dem Matthäusevangelium, aus dem Kapitel 23, 5 Kriterien herausarbeiten, an denen eine Pseudoveränderung im Gegensatz zu einer wirklichen Herzensveränderung zu erkennen ist. In Matthäus 23, Vers 25 steht, weh euch, ihr haltet Becher und Schüsseln von außen sauber, Innen aber sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt. Worum ging und geht es, Jesus, mit diesem Weheruf? Ist euch das auch schon mal begegnet, dass ihr selbst oder jemand anders mit Äußerlichkeiten seinen Glauben dokumentieren wollte? Darunter verstehe ich durchaus auch an sich wirklich gute und fromme Dinge. Ich sage nach einem Gespräch zu jemandem, wir sollten für deine Situation jetzt beten, obwohl es mich nicht wirklich dazu drängt, sondern weil man es von mir so erwartet. Bin ja schließlich fromm. Es gehört zu meinem Christsein. Ich will doch schließlich als geistlich wahrgenommen werden. Außen schön. Aber die Herzenshaltung, stimmt die dabei? Das tut ein Christ nicht. So läuft ein Christ nicht rum. So redet man als Christ doch nicht. Kennt ihr diese Floskeln auch? Was ein Christ tut oder so nicht tut? Oder im Gottesdienst Hände erheben, ja geradezu Turnübungen machen und dazu klatschen, ja wo sind wir denn? Wir veranstalten doch keine Show. Meinen damit, das gehört sich für einen Christen nicht. Wer beim Singen oder Beten die Hände erhebt, der fährt auf dem falschen Gleis. Der steht fast todsicher vor dem Abfall. Oder ist als Christ zumindest eine sehr zweifelhafte Gestalt. Oder, also gut und schön, die liebe Schwester ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber muss man eine Christin wirklich am Dutt erkennen? Oder daran, dass sie die revolutionäre Mode der frühen 1950er Jahre auch heute noch für angemessen hält? Überzeichne bewusst. Aber wie viel machen wir selbst in unserer Wahrnehmung daran fest, was man äußerlich gerade so sieht? Kann ich das Christsein eines Menschen an Äußerlichkeiten wirklich festmachen? Ich glaube, in manchen Gemeinden würde einigen Jüngern Jesu oder sogar Jesus selbst mit Blick auf das äußere Erscheinungsbild oder auch auf den Geruch möglicherweise der Eintritt verwehrt. Udo hat bei uns im Hauskreis des Öfteren erzählt, wie das in seiner Gemeinde in Düsseldorf früher war, wenn dann wirklich die Junkies und Alkis dann in den Gottesdienst kamen, für die man ja immer so gebetet hat. Wenn dann die so deutlich ausdünstend neben einem saßen, war es dem einen oder anderen gar nicht mehr so angenehm. Nicht so eine einfache Geschichte. Oder unsere Redensweisen im frommen Umfeld. Wir wollen uns jetzt von unseren Plätzen erheben und eine gemeinsame Zeit des Lobpreises und der Anbetung haben. Das klingt doch wirklich fromm, oder? Ne? Zumindest frommer als lasst uns aufstehen und Gott loben und preisen. Getreu nach dem Motto, je geschraubter, desto frommer. Ich bin wirklich persönlich froh, dass ich in einer Gemeinde mich bewegen darf, wo ich nicht das Gefühl haben muss, dass Äußerlichkeiten für das Wesentliche gehalten werden. Und in der Regel reden wir auch so miteinander, dass nicht erst jemand unser frommdeutsches Vokabular übersetzen muss. Das tut gut. Aber gibt es tief verborgen nicht manchmal in jedem von uns leise Anklänge davon, dass Äußerlichkeiten oder die Sprache unsere Einschätzung anderer mitbestimmen? Haben wir vielleicht auch solche Schubladen, in denen der ein oder die andere ganz schnell verschwindet, wenn das Äußerliche seltsam anmutet? Passiert es uns manchmal vielleicht selbst, dass wir uns in frommen Kreisen anders verhalten, wie wir es normalerweise tun? Damit man uns ja wirklich unser Frommensein auch abkauft? Wie wirken wir Christen auf die sogenannten Außenstehenden, wo immer die auch gerade rumstehen? Christen sollte man nicht an Äußerlichkeiten, womöglich sogar an einem gewissen Maß an Verschrobenheit und Altbackenheit erkennen, so nach dem Motto, wenn wir schon nicht heilig sein können, dann wollen wir wenigstens seltsam sein. Sondern, wie schon gesagt, man erkennt uns an der Liebe. Echtheit und Authentizität sind dafür die Stichworte. In diesem Zusammenhang, was kostet es manchmal für eine Kraft anderer davon zu überzeugen, dass ich ein liebevoller Mensch bin? Wäre es nicht viel einfacher, sie tatsächlich zu lieben? Was sehen andere Menschen an mir im Umgang mit meiner Frau, mit meinen Kindern, im Beruf, in der Nachbarschaft? Meine fromme Maske oder mein echtes Gesicht, das ich ihnen liebevoll zuwendet. Deshalb der erste meiner 5 Punkte. Geistlich echt sein ist ein Wesensmerkmal der Herzensveränderung. In Matthäus 23, Vers 6 steht, bei jedem Festmahl nehmen sie den Ehrenplatz ein oder möchten in der Synagoge die vordersten Plätze haben. Hier geht es schlicht um Stolz, um das Unausgesprochene. Schaut her, ich bin der. Ich habe mit dem Begriff Stolz auch so meine praktischen Erfahrungen und ich weiß, dass viele Menschen an verantwortlicher Stelle in Beruf, Gesellschaft und Gemeinde dieses Problem auch kennen. Wie leicht bin ich denn beim Bewerten anderer? Gerade in Phasen, in denen ich geistig wachse, stehe ich in der Gefahr, das Wachstum anderer negativ zu betrachten, mich zu überheben. Dabei habe ich doch gerade selbst erst einen neuen Wachstumsschritt im Glauben tun dürfen. Und eines sollte mir immer klar sein, wenn ich mal wieder geistlich endlich was auf die Reihe gebracht habe, dann liegt es doch nicht daran, dass ich so ein toller Kerl bin, sondern daran, dass Gottes unendliche Geduld und Gnade mein stolzes und manchmal so hartes Herz endlich erreichen konnte. Es ist doch nicht mein Verdienst. Wenn Gott mit mir so ungeduldig wäre, wie ich mit anderen, dann gute Nacht. Ich habe null Anlass, mir auf die Schulter zu klopfen und mich selbst zu überschätzen und mich dabei noch über andere zu erheben. Ich möchte nicht wissen, wie oft Jesus leise seufzt, wenn mein geliebtes Ich mal wieder als Preisrichter auftritt und andere so schön in die Schubladen einsortiert. Deshalb meine Frage an uns alle. Hältst du dich für geistlicher als den einen oder anderen hier? Nimmst du deine eigene geistliche Erkenntnis als Maßstab, mit dem du andere misst? Gibt es hin und wieder zumindest andeutungsweise eine verurteilende Haltung zu registrieren? Zweiter Punkt. Geistlicher Stolz ist immer ein Kennzeichen von Pseudo-Veränderung. Auch wenn er von noch so vielen positiven Glaubenserfahrungen flankiert wird. Matthäus 23, Vers 7. Sie lassen sich von Leuten gern Rabbi, Meister nennen. Gut, von uns wird jetzt keiner als Rabbi oder Meister im Glauben angesprochen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So da rumlaufen als geistlicher Bodybuilder, solche geistlichen Muskeln und viel Aufgeblasenes dahinter. Aber nochmal zurück zu den Rabbis. Das war im alten Israel ja schon eine besondere Spezies, diese Rabbis. Weil sie ihre Rolle als Gott besonders nahestehende Menschen sichtlich genossen und hochhielten, mussten alle, die man gemeinhin als unrein ansah, also Aussätzige, Zöllner, Prostituierte und so weiter, sorgfältig Abstand von ihnen halten. Es ist doch hochinteressant, dass der einzige Rabbi, den die Ausgestoßenen tatsächlich berühren durften, wirklich handgreiflich, Jesus, also Gott selbst war. Die Andersartigkeit der Rabbis war ausschließend, teilweise abstoßend. Jesus dagegen zog die Menschen an, er zog sie in seinen Bann, sie liefen ihm in Scharen nach und ließen ihm zum Teil vom frühen Morgen bis tief in die Nacht keine Ruhe. Warum? Weil er seine Nase hochtrug oder weil er mit jeder Faser seiner Person signalisierte, seht her, ich bin etwas ganz Besonderes, bückt euch gefälligst von mir. Nein, sondern weil sie spürten, dass er sie liebte. Dass er ihnen so von einem himmlischen Vater erzählte, dass ihnen der Mund wässrig wurde. Er hatte eine Andersartigkeit, die anzog und eben nicht ausgrenzte. Jesus war die außergewöhnlichste Person, die je auf Erden lebte. Aber seine Exklusivität lebte er in keiner Weise aus. Er war mitten unter den Menschen, ohne seine Stellung irgendwie besonders zu betonen. Er stieg wirklich herab, machte sich klein, lebte Demut. Das heißt, er hatte wirklich den Mut zu dienen und nicht sich dienen zu lassen. Die Pharisäer nahmen nicht nur eine besondere Stellung in der damaligen Gesellschaft ein, sondern sie hielten sich tatsächlich für die besseren und wertvolleren Menschen. Jesus sagt uns etwas anderes. Ich drücke es mit einem Liedvers von Manfred Siebald aus. Da heißt in einem Lied, nein, wir sind bestimmt nicht besser als alle um uns her. Aber wir sind besser dran. Warum? Weil Jesus unser Herr ist. Diejenigen, die glaubten, die geistlichen Wahrheiten mit Löffeln gefressen zu haben, hatten mit Jesus die größten Probleme. Dabei waren sie moralisch okay. Keine Frage, sie brachen nicht die Ehe, haben nicht gestohlen oder jemanden getötet. Sie waren echte Meister des Glaubenslebens, oder? Und doch waren sie nach Jesu Aussage weiter vom Reich Gottes entfernt als große Sünder. Geistliche Erkenntnis steht immer in der Gefahr, arrogant zu machen und sich zu überheben, wenn sie nicht mehr Liebe und mehr Demut bewirkt. Dritter Punkt. Nicht elitäres und geistlich arrogantes Gehabe kennzeichnet eine Herzensveränderung, sondern echte Dienstbereitschaft. Matthäus 23, Vers 4. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Hier sind wir bei einem Punkt, den ich zu Anfang schon kurz erwähnt habe. Bei der Begegnung mit manchen wohlmeinenden Geschwistern wird mir persönlich immer wieder der Kragen ein bisschen eng. Ich erlebe dabei, dass viel von der Freiheit eines Christen, vom wunderbaren Leben mit Jesus erzählt wird, aber mein Appetit auf ein Christsein dieser Art bleibt seltsam gezügelt. Bei dieser Freiheit mache ich lieber eine strenge Diät. Dabei sind das zweifellos ganz liebe und ernsthafte Geschwister und ich möchte wirklich nicht verurteilen. Ich habe den Punkt 2 noch im Hinterkopf, stolz, ne? Muss überheben über andere. Und dennoch habe ich dann das Gefühl, dass Christsein vor allem etwas zu tun hat mit Pflichterfüllung, Gebot, richtig machen. So macht man es auf keinen Fall. Nur wir in unserer Gemeinde machen das richtig. Wir machen es ja, wie es in der Bibel steht. Klammer auf, und andere natürlich nicht. Das weite Land, in dem es keine Bedrängnis mehr gibt, so heißt es in einem Psalm, erscheint mir als ganz eng eingezäunte Fläche, auf der die Christen einen exklusiven Club bilden. Es soll keiner raus, aber auch nicht wirklich jemand rein. Ich möchte nicht missverstanden werden. Uns wird als Christen manchmal vorgeworfen, uns der Welt anzupassen, dem Zeitgeist hinterherzurennen. Das möchte ich wirklich nicht. Aber was geschieht denn, wenn unser Glaube immer nur darauf fixiert ist, dass wir nun ja alles richtig machen? Wie auch immer das gehen soll. Die Bibel ist kein wortwörtliches Rezeptbuch. Und denk bitte an Insider und Outsider. Jesus ist nie darum gegangen, die Menschen dazu zu trimmen, alles richtig zu machen. Was geschieht, wenn wir unsere Grenzpfosten so eng ziehen, dass kein Platz mehr zum Leben dazwischen bleibt? Christsein hat nichts zu tun mit Fehlerfreiheit. Wirklich nicht. Wenn unser Glaubensleben sich hauptsächlich durch Grenzmarkierungen definiert, dann wird es abschreckend und nicht anziehend. Dann verfehlen wir unseren Missionsauftrag. Ich werde vielleicht als seltsamer und verschrobener Typ wahrgenommen, als Armleuchter, aber nicht als Licht der Welt. Übrigens, je enger wir uns eingrenzen und abschotten, umso eher kriegen wir dann auch Zoff untereinander. Lebendiger Glaube ist aber etwas anderes als eine zwanghafte Gesetzesreligion. Wenn ich ängstlich mein Leben ständig an der Einhaltung von Geboten orientiere, wenn ich mich nur von Grenzpfosten zu Grenzpfosten hangele, werde ich nichts von der saftigen grünen Weide, vom Strom des Lebens, vom Wind des Geistes genießen können. Jesus will uns keine Lasten auflegen, er will sie uns nehmen. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er will uns alle durch unsere persönlichen Niederlagen hindurch befreien zu der wunderbaren Freiheit der Kinder Gottes. Er macht Mut, uns weiter nach geistlichem Wachstum auszustrecken, das nicht in immer engerer Gesetzlichkeit mündet, sondern ein Mehr an Liebe, an Friede, an Freude, an Demut, an Sanftmut und Geduld hervorbringt. Das sind Früchte, die in seiner Nähe reifen und nicht Gebote und Lasten, die ich unter unendlichen Mühen doch höchstens in Ansätzen erfüllen kann. Das ist das, was zentrumsorientiert bedeutet. Vierter Punkt. Solange ich alle Energie darauf verwende, Grenzen zu ziehen und Regeln einzuhalten, steht eine Herzensveränderung hin zu mehr Liebe und Freude noch aus. Matthäus 23, Vers 24. Blinde Führer seid ihr. Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Ich stelle jedem von euch jetzt einmal eine Frage. Was macht dein geistliches Leben so zurzeit aus? Wie geht's dir geistlich? Ich weiß nicht, wie es euch gerade jetzt nur eben mit dieser Frage ging, aber fielen euch auch zunächst vor allem Aktivitäten ein, wenn ihr darüber nachdenkt? Das liegt bei mir persönlich sicher daran, dass ich von meiner Person her eher ein aktiver und handlungsorientierter Mensch bin. Wie sieht's mit der stillen Zeit aus? Mache ich die regelmäßig? Wie sieht's mit der Dauer der Bibellese und dem Gebetsumfang aus? Ist das okay? Dann ist auch das Glaubensleben okay. Ja, Gott mag mich. Ich könnte auch noch andere Dinge anführen. Aber mir geht es darum, dass ich wieder ganz schnell eigentlich bei Äußerlichkeiten gelandet bin. Ist es euch aber auch schon passiert, dass ihr trotz regelmäßiger stiller Zeit auf andere gereizt, genervt, ungeduldig, lieblos reagiert habt? Das nicht nur einmal bei einem bestimmten Konflikt, sondern dass ich das so für die Zeit eingeschliffen habt? Manchmal hat man so das Gefühl, ich verhalte mich anderen gegenüber, als könnte ich mich selbst nicht leiden. Und da ist ja auch was dran. Und wenn dann von anderen Signalen kommen, dann nimmt man das gar nicht wahr. Man hört drüber hinweg, bewusst oder unbewusst. Geistliche Übungen wie stille Zeit und Bibellesen sind natürlich wichtig. Und es ist nie verkehrt, viel in der Bibel zu lesen und zu beten. Gar keine Frage. Aber wenn diese Aktivitäten nicht dazu führen, dass ich im Umgang mit anderen endlich geduldiger werde, liebevoller, dann verlieren sie letztlich ihren Sinn. Denn Gott möchte sie doch gebrauchen, um mit uns in persönlichen Kontakt zu treten. Sie sollen nicht Beweis unserer Geistlichkeit sein, sondern Gott will zu Wort kommen dürfen. Und dieses Regen Gottes muss mein Herz erreichen, weil Gott dieses Herz verändern will hin zu mehr Freude, Liebe, Friede, Demut, Sanftmut, Geduld. Wenn Bibellese und Gebet, wenn Gottesdienstbesuch und Lobpreis, setzt weitere geistliche Elemente ein, wenn diese an sich guten Dinge zum Programm werden, das abgearbeitet werden muss, Klammer auf, damit ich Gott gefalle, aber die Liebe nicht dauerhaft wächst, dann siebe ich, um im Bild zu bleiben, die Mücken und übersehe dabei das Große, das eigentlich Wichtige. Fünfter Punkt. Solange ich den Zustand meines geistlichen Lebens an äußeren Dingen, ja an Oberflächlichkeiten messe, wird sich mein Herz nicht verändern. Natürlich ist bei allem, was ich bisher gesagt habe, die Grundfrage, will ich mich überhaupt verändern? Oder bin ich mit mir eigentlich ganz zufrieden? Dabei gibt es nur eine Tatsache, mit der ich echt zufrieden sein kann. Gott liebt mich so, wie ich bin. Das steht fest. Gut, dann ist die Frage, warum sich also noch überhaupt verändern? Wenn er mich ja doch so liebt. Dann kann ich getreu nach dem Motto leben, ich will so bleiben, wie ich bin. Ganz einfach. Gott hat noch viel mehr für dich und mich. Auch wenn du schon ein echt toller Hecht bist, ein geistlicher Überflieger, dem die Liebe zu anderen nur so aus allen Jackentaschen strömt, Gott kann tatsächlich noch mehr daraus machen. Also, will ich Gott noch näher kommen und mich tiefer auf ihn einlassen? Die Frage muss ich für mich und du für dich selbst beantworten. Mose hätte am brennenden Dornbusch kopfschüttelnd vorbeistolpern können. Elia das leise Säuseln seines Sturmes überhören können. Sie taten es nicht, sondern hielten inne und hörten. Und Gott redete. Leise, nicht schreiend. Sie hörten und was geschah, ihr Herz wurde verändert. Und sie wurden zum Segen für ein ganzes Volk. Wann hältst du inne und hörst für dich allein oder gemeinsam mit anderen? Setzt du auf deinem Lebensboot wirklich die Segel, um den Wind des Geistes Gottes hineinblasen zu lassen? Oder ruderst du noch selbst gegen den Strom? Vielleicht hast du auch einen modernen Außenborder mit so richtig viel Schmackes. Aber was geschieht, wenn dir der Sprit ausgeht, so mitten auf dem Meer? Eines ist sicher, dem Geist Gottes geht die Puste nicht aus. Aber ich komme mit meiner frommen Segeljolle nur dann weiter, wenn ich die Segel auch tatsächlich setze. Wir werden als Einzelne und als Gemeinde Jesu Auftrag in dieser Welt nicht besser erfüllen, wenn wir buchstabengetreu unsere Werte ausleben. Wir kriegen dann Streit untereinander und mit anderen, weil die Grenzziehung immer so wichtig ist. Denk dran, noch drin oder schon draußen. Unsere Gemeinden werden dann eng und ausschließend, nicht einladend. Wir werden erst dann glaubwürdig und anziehend sein, wenn die Werte uns helfen, tatsächlich liebevoller zu werden. Und das zeigt sich nicht am Sonntag früh, wenn wir dem anderen mal eine Tasse Kaffee einschenken. Das zeigt sich im Alltag. Und zeigt sich vor allem dann, wenn es um den Umgang mit lieben Menschen geht, die wir jeden Tag um uns haben. Dann nervt das nämlich besonders, wenn was so gegen uns gegen den Strich geht. Ne? Also ich kenne das, vielleicht ist das bei euch ganz anders. Ich gestehe freimütig ein, dass ich das von Natur aus leider sehr oft nicht bin, dieses liebevolle Wesen, das so bereitwillig hörend und sensibel mit anderen umgeht. Aber ich möchte die Segel gesetzt halten, damit der Wind Gottes hineinwehen kann. Ich möchte ein guter Segler werden, der die Stimme Gottes im Wind hört und fühlt. Nicht, damit ich überheblich und stolz werde, sondern damit ich dorthin segle, wo Gottes Geist mich hintreibt. Und ich lade euch auch ein. Lasst uns die Segel setzen. Amen.